Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Piga Feridoni liest die 7. Folge aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kayer. Die 25-jährige Gina ist zum ersten Mal im Iran, um ihre wesentlich ältere Schwester Roja mit ihrer Familie zu besuchen und den Rest der Verwandtschaft kennenzulernen. Vor allem ihre 4 Tanten, Schwestern ihres Vaters, die zusammen in einer Wohnung leben und Gina überaus herzlich empfangen. Die Stimmung beim Essen kippt, als Gina fragt, warum sie denn keinen einzigen Onkel antrifft. Da erfährt sie, dass Männer wie Söhne im Gefängnis sind, umgebracht wurden oder bestenfalls im Ausland, unerreichbar für Frauen und Mütter, die das Land nicht verlassen dürfen und sich nur im Haus so zeigen können, wie sie sind. Das Schicksal ihrer Tanten bewegt Gina tief.
Iran ist eine Katze. Das linke Ohr markiert die Grenze zur Türkei. Auf der linken Ohrenspitze sitzt Armenien, auf dem rechten Ohr liegt Aserbaidschan. Wenn sich die Katze nach rechts dreht, taucht ihr Ohr ins Kaspische Meer. Ihr Rücken streckt sich bis an die Grenzen von Turkmenistan und Afghanistan. An der rechten Hinterpfote beginnt Pakistan. Unter ihrem Bauch schlängelt sich der Golf von Oman in die Straße von Hormus und weiter in den Persischen Golf. In ihrem Herzen schlägt die Wüste, die heißeste Wüste der Erde. Vor ihrer Brust liegt Irak. Ich sehe, über ihren ganzen Körper winden sich Flüsse, die vor Tausenden von Jahren dem Euphrat und dem Tigris entsprangen, entlang der Flüsse Städte. Manche der Namen klingen vertraut. Noin, Keshan, Kerman, Tabriz. Ich kenne sie von den Teppichen meines Vaters, weil Perserteppiche nach den Städten, in denen sie geknüpft wurden, benannt werden, um die Folklore der jeweiligen Stämme zu ehren, um ihr Erbe zu bewahren, weil man an den Vögeln und Blumen erkennen kann, welcher Stamm aus welchem Ort den Teppich geknüpft hat. Wie ein drittes Auge liegt Tabriz zwischen den Ohren der Katze und schaut mich an. Ich lege meinen Finger auf Tabriz. Bobochon kam aus Tabriz, sage ich zu Roja und versuche mich an alles zu erinnern, was mir unser Großvater über seine Heimatstadt erzählt hat, dass wir von Sufis und Derwischen abstammen, von Dichtern und Tänzern, von reisenden Sternenlesern, von Magiern. Mein Großvater war sehr stolz auf seine Herkunft. Tabriz war 400 Jahre lang das alles beherrschende Zentrum Irans. 2 Dynastien persischer Herrscher waren Tabrizi. Mein Großvater hat mir erzählt, die Stadt Tabriz sei der wahre Garten Eden. Wortwörtlich übersetzt heißt Tabriz von Tabriz, bringt Wärme zum Fließen. Aber mein Großvater behauptete, der Name leite sich von dem altarmenischen Wort Tavrez ab. Tavrez. Rache. Wir fahren nicht in den Norden, sagt Roja und streicht mit ihrem Zeigefinger über die Geburtsstadt unseres Großvaters. Wir fahren in den Süden. Zuerst nach Isfahan. Roja fährt mit ihrer Fingerspitze von Teheran aus senkrecht nach unten. Richtung Persischer Golf, kurz vor der Küste, im Bauch der Katze, stoppt Roja. Wir bleiben 2 Nächte in Isfahan. Dann fahren wir weiter nach Shiraz, Hafiz und Saadi besuchen. Wir entscheiden vor Ort, je nach Tageslicht, ob wir noch Persepolis besichtigen oder lieber erst am nächsten Morgen. Rojas Zeigefinger biegt ab. Von Persepolis aus, Roja sticht mitten ins Herz der Katze, fahren wir in die Wüste und nach Yazd, zu den Feuertempeln deines heißgeliebten Zarathustra. Ich liebe nicht Zarathustra, sondern Nietzsche, sage ich. Dann wirst du kennenlernen, wen Nietzsche liebte, sagt Roja. Ich sitze am Küchentresen und male die Katze nach. Wie harmlos sie zwischen den Meeren sitzt. Mimi Chonum geht eilig mit einer großen weißen Kühltasche an mir vorbei. Ali Orra kommt ihr entgegen, nimmt ihr die Kühltasche ab und geht zur Haustür hinaus. Stell sie ins Auto, Ali, hinter den Fahrersitz, ruft ihm Mimi Chonum hinterher. Nicht in den Kofferraum, hinter den Fahrersitz, hörst du, Ali? Ja doch, ich höre dich. Wie könnte ich nicht? Was haben Sie uns eingepackt, frage ich Mimi Chonum. In der Kühltasche sind Käse, Gurken, Obst, Pistazien. Nur das frisch gebackene Brot ist extra, das darf nicht schnell kalt werden, sonst wird es hart. Das ist schon im Auto, es dampft noch. Ich habe es in ein Küchentuch gewickelt. Mimi Chonum geht wieder in die Küche und kommt mit einer kleinen Korbtasche zurück. Und hier ist Tee und Biskuit. Ich habe alles für 3 Personen vorbereitet, auch die Teller und Tassen und das Besteck sind für 3. Ich schaue mich fragend nach Roja um. Merci, Mimi Chonum, mögen Ihre Hände nicht schmerzen, bedankt sich Roja. Die 3. ist unsere Reiseführerin, beantwortet Roja meinen fragenden Blick. Hat mir Elahe empfohlen. Sie heißt Iman, studiert bei Elahes Schwester Geschichte und arbeitet bei Elahe im Buchladen. Elahe sagt, die weiß alles und ist total detailbesessen, wie du. Ich dachte, das könnte dir gefallen, ein Roadtrip mit Führung. So lernst du Iran am besten kennen. Ich schlinge meine Arme um Rojas Hals. Danke, Roja. Aus dem Augenwinkel sehe ich Amir mit Nika auf dem Arm aus dem Garten hereinkommen. Wenn du nicht so klein wärst, würden wir dich mitnehmen, rufe ich Nika zu. Eines Tages, sagt Roja. Khushbeksare, lass die Zeit glücklich vergehen, verabschiedet uns Amir. Kopftuch, Mantel nicht vergessen, sagt Roja. Muss ich das die ganze Fahrt übertragen, frage ich. Ich verstehe nicht, wie ihr das jeden Tag überziehen könnt, als sei das normal. Du musst dein Kopftuch nicht zubinden. Über die Haare legen reicht. Wenn wir aus Teheran rausgefahren sind, kannst du es über deine Schultern fallen lassen. Wir fahren hauptsächlich über Landstraßen. Im Dohot gibt es keine Patrouillen, aber sobald wir nach Isfahan reinfahren, musst du es wieder über die Haare legen. Okay, sage ich widerwillig und denke, wie absurd. Wirklich, vollkommen absurd. Oben auf der Straße sehe ich neben Daktari ein jungenhaftes Mädchen stehen. Groß und schlank, wie eine Zypresse. Oder ist das ein mädchenhafter Junge? Hast du nicht gesagt, du hast eine Reiseführerin gebucht? Frage ich Roja leise und auf Deutsch, damit Iman uns nicht versteht. Das dachte ich auch. Vielleicht habe ich Elahe falsch verstanden? Aber du hast doch gesagt, sie heißt Iman. Ja, aber Iman ist auch ein Jungenname. Staunend schauen Roja und ich den Menschen an, der sich uns mit warmer, runder Stimme als Iman vorstellt. Iman reicht uns die Hand, eine große, weiche Hand. Ich schätze Iman so alt wie mich, der Kopf rasiert, die Brauen wie eine breite Brücke über den Augen, lange Wimpern, ansonsten kein Haar im Gesicht. Ungewöhnlich, denke ich. Iraner haben sehr viele Haare. Wenn Iman ein Junge ist, muss sich Iman rasieren. Aber das Gesicht ist zu eben, kein Ansatz von Bartstoppeln. Das ist nie im Leben ein Junge, denke ich. Ich zeichne Imans Konturen mit meinen Augen nach. Ovales Gesicht, die Augen stehen weit auseinander, Wimpern wie Rabenfedern, kirschrunde Nase, die Haut spannt wie ein dünnes Blatt Papier über den Knochen. Sie erinnert mich ein bisschen an Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor, flüstere ich Roja auf Deutsch zu, ist kein Junge. Iman lächelt uns an. Links stützen sich 2 Zähne auf der Unterlippe ab, als würde Iman sich seitlich auf die Lippe beißen. Ich hoffe, Iman hat nicht gehört. Sinéad O'Connor versteht doch jeder, in jeder Sprache, schimpfe ich mich aus. Immer noch lächelnd greift sich Iman unsere Taschen und verstaut sie eine nach der anderen im Kofferraum. Das langärmelige Hemd schlottert. Ich versuche, eine Wölbung zu erkennen. Ich will nicht zu lange auf ihre Brüste starren oder dorthin, wo ihre Brüste sein sollten. Das Hemd ist zu weit. Auch die Jeans schlottert, als hätte Iman alles 3 Nummern zu groß gekauft. Ich beobachte, wie Iman auch die letzte Tasche ordentlich verstaut und den Kofferraum mit den Fingerspitzen zudrückt. Nie im Leben ist das ein Junge, flüstere ich Roja zu. Hast du gesehen, wie sie den Kofferraum zugedrückt hat? Mit den Fingerspitzen, nicht mit der ganzen Hand. Das ist ein Mädchen, sage ich dir. Roja verdreht ihre Augen. Auf was du alles achtest. Komm jetzt, einsteigen. Im Auto riecht es nach warmem Brot, nach gebrannten Mandeln, nach Tee und nach Honig. Ich bekomme schon Hunger, bevor wir losfahren. Iman setzt sich hinters Steuer. Ich platze vor Neugierde und will unbedingt herausfinden, ob Iman ein Junge oder ein Mädchen ist. Erst jetzt komme ich darauf, nach ihrem Adamsapfel zu suchen. Zu spät. Ich sitze schon neben Roja auf der Rückbank, aber so schief, dass mich mein Mantel einschnürt und ich kaum Luft bekomme. Ich finde, den Mantel zu tragen fast schlimmer als das Kopftuch. Entschuldigung, sagt Iman und dreht sich zu uns um. Ich möchte nicht unaufrichtig erscheinen, falls Sie Zweifel hatten. Ich bin ein Mädchen. Iman streicht sich mit der Hand über ihren rasierten Kopf. No hair, no care. Sie lächelt so breit, dass die 2 Zähne wieder aus ihrem Mund hervorschielen. Ich versuche, meinen triumphierenden Gesichtsausdruck zu verbergen. Iman richtet ihren Blick erst auf mich, dann auf Roya, dann wieder auf mich, bis sie sich unserer Zustimmung sicher ist. Sie bemerkt, dass ich auf ihre Brüste starre. Die binde ich mir ab. Habe ich mir von Hilary Swank abgeguckt. Boys don't cry. Ich gebe mich in der Öffentlichkeit als Junge aus. Ohne Haare, ohne Brüste bin ich frei. Der Film geht aber nicht gut aus, platzt es unkontrolliert aus mir heraus. Iman schaut mich mit brennenden Augen an. Ich bereue sofort meine Direktheit. Für uns Frauen geht hier nie etwas gut aus, sagt Iman gelassen, schaut wieder nach vorne auf die Straße, dreht den Zündschlüssel um und legt den Gang ein. Das ist eine Sackgasse, richtig? Ja, aber Sie können dort vorne in der Einfahrt wenden. Roya beugt sich zwischen den beiden Sitzen nach vorne. Meine Gedanken sind noch bei Imans abgebundenen Brüsten. Ich zwinge mich, vorerst meine Gedanken hinunterzuschlucken. Ich kann jetzt weder auf Deutsch mit Roya darüber reden, noch indiskret Iman ausfragen. Ich muss mich nicht lange beherrschen. Iman ist weder schüchtern noch schweigsam. Und noch während sie aus der Sackgasse fährt, erzählt sie, dass sie sich erst seit letzten Winter den Kopf rasiert. Nach dem Tod ihres Vaters musste Iman zu ihrem Onkel ziehen. Eines Tages kündigte der Bräutigam ihrer Cousine seinen Besuch an. Ein Junge so alt wie Iman, der Sohn einer befreundeten Familie. Imans jüngere Cousine war dem Jungen schon seit ihrer Kindheit versprochen. Der Bräutigam war ein Bekannter, ein Gleichaltriger. Also kam Iman wie immer, wenn sie zu Hause ist, ohne Kopftuch ins Wohnzimmer. Der Onkel bekam einen Tobsuchtsanfall. Der zukünftige Bräutigam würde jeden Moment zur Brautschau kommen, so dürfe sie nicht bleiben. Wenn sie kein Kopftuch über ihre Haare lege, müsse sie sofort auf ihr Zimmer gehen. Daraufhin ging ich ins Badezimmer, schnappte mir den Bartrasierer meines Onkels, rasierte mir den Kopf und stellte mich kahlgeschoren vor meinen Onkel. Und jetzt? Darf ich jetzt kommen? Geht es dir um die Haare? Die sind jetzt weg. Mein Onkel brach in Tränen aus vor Scham. Oh, Entschuldigung. Daktari schlägt so hart auf den Asphalt auf, dass Roya und ich auf der Rückbank einen Satz nach oben machen. Ich habe das Schlagloch nicht gesehen. Iman fährt Schlangenlinien, schaltet einen Gang herunter. Schlangenlinien einen Gang hoch, als sie sagt, das Patriarchat schlägt auf die eine oder andere Weise in jeder Familie zu, selbst wenn alle behaupten, sie seien modern. Ich muss zu seiner Verteidigung sagen, mein Onkel ist eigentlich kein Ayatollah. Er ist gegen diesen ganzen Mist. Trotzdem muss er immer wieder daran erinnert werden, dass er eigentlich dagegen ist. Und keiner bezweifelt, dass Sie ein Junge sind? Frage ich ungläubig. Bitte duzen Sie mich. Die Leute schauen nie so genau hin. Ich bin groß genug, um ein Junge zu sein. Meine Stimme ist tief genug. Ich habe einen jungen Namen. An der Uni sitze ich alleine. Ich spreche mit kaum jemandem. Solange es gut geht, bleibe ich dabei. Ich versuche, so frei wie möglich zu sein. Wenn ich dafür meine Weiblichkeit wegrasieren muss, dann ist es eben so. Ich muss an den Film Yentl denken. Kennst du den Film Yentl, The Yeshiva Boy? Frage ich Iman. Nein. Der Film spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Polen. Yentl ist ein jüdisches Mädchen. Als Yentls Mutter stirbt, bringt Yentls Vater ihr heimlich den Talmud bei. Warum heimlich? Weil es unter orthodoxen Juden, zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, den Mädchen verboten ist, den Talmud zu studieren. Bisharaf, gewissenlos, sagt Iman. Und was passiert dann? Dann stirbt auch Yentls Vater und Yentl beschließt, sich als Junge verkleidet an einer Yeshiva zu bewerben. Was ist das? Eine Religionsschule. Und? Yentl wird aufgenommen. Und dann? Ich weiß nicht mehr, wie der Film ausgeht. Ich weiß nur noch, wie beeindruckt ich davon war, wie weit Yentl bereit war, für ihre Überzeugung zu gehen. You gotta do what you gotta do, sagt Iman auf den Verkehr konzentriert, der sich von allen Seiten hupend vor uns schiebt. Und ich schweige, um Iman nicht abzulenken. Ich versuche, meine Augen durch das Chaos um uns zu navigieren und sehe am Straßenrand einen Mann in einem blau-grau schimmernden Anzug, der den Vorbeigehenden Brottaler reicht, die er einen Brottaler nach dem anderen aus einer Plastiktüte zu seinen Füßen holt. Eine Frau vom Kopftuch bis zu den Schuhen in Zebramuster macht einen umständlichen Schlenker, um auch einen Brottaler entgegenzunehmen. Als der Brottalermann der Zebrafrau einen Brottaler reicht, nickt die Zebrafrau dem Brottalermann wortlos ein Lächeln zu und geht weiter. »Warum verteilt der Mann Brot?«, frage ich. »Nasri«, sagt Iman. »Was ist Nasri?« »Wenn dir etwas Gutes widerfahren ist, zum Beispiel jemand, den du liebst, war schwer krank und hat überlebt, Dann bedankst du dich vom Fisch bis zum Mond dafür und verteilst Gaben. Das ist Nasri. Geld hat dir keinen Wert. Den höchsten Wert hat dir Nahrung. Wenn du die Speisen selbst zubereitest, wird dein Glücksregen umso heftiger. Es bringt aber nicht nur Glück, Nasri zu verteilen, es bringt auch Glück, Nasri zu bekommen. Ich schaue Roya gerührt an. Ich will ihr sagen, dass mich die alltägliche Poesie der Menschen hier umhaut. In einer 20-Millionen-Stadt stehen Menschen am Straßenrand und verteilen selbst gebackene Brottaler, um sich für ihr Schicksal zu bedanken. Ich sehe, dass Roya ins Grübeln kommt. Mit unserer Mutter machen wir uns immer darüber lustig, dass Roya zeitverschoben reagiert. Es kann passieren, dass du Roya eine Frage stellst und sie dir erst 5 Minuten später darauf antwortet. Und jedes Mal frage ich mich, hat Roya so lange über die Frage nachgedacht oder dauert es einfach so lange, bis sie alles fertig formuliert hat? Worüber grübelst du nach? Frage ich Roya auf Deutsch. Warum leben Sie bei Ihrem Onkel? Fragt Roya Iman auf Persisch. Was ist mit Ihrer Mutter? Bitte duzen Sie mich. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Sie starb, als ich noch ein Baby war. Das tut mir leid. Iman holt tief Luft, bevor sie sagt, ja, mir auch. Eine schwere Stille breitet sich in Daktari aus. Ich warte einen Augenblick, ob Roya etwas sagt. Aber Roya grübelt offenbar. Also frage ich, woran ist deine Mutter gestorben? Sie wurde ermordet, glaube ich. Ich schaue erschrocken zu Roya, sie hat sich fest auf die Unterlippe gebissen. Ich sehe an ihrem flehenden Blick, dass ich nicht weiterfragen soll. Aber ich sehe auch, Iman sucht meinen Blick im Rückspiegel. Sie schaut mich so ruhig an, dass ich mich traue zu fragen, wieso glaubst du das? Meine Frage ist mir sofort unangenehm. Entschuldige, Iman, das ist sehr indiskret von mir. Nein, schon gut, sagt Iman, während sie links auf eine breite Allee abbiegt. I was born in the last days of disco, 1979. So ist das Schicksal. Random. Wenn ich ein Jahr zuvor geboren worden wäre oder ein Jahr später, wäre meine Mutter vielleicht noch am Leben. Ein Jahr zuvor gab es noch keine Basij, die Häuser und Partys stürmten. Und ein Jahr später gab es schon so viele Tote, dass es keine Hauspartys mehr gab. Aber als ich geboren wurde, ging der ganze Wahnsinn gerade erst los. Meine Eltern feierten eine Geburtstagsparty für mich. Die Basij stürmten unser Haus. Sie schlugen die Diskokugel mit ihren Knüppeln von der Decke, dass die Splitter meine Mutter ins Auge trafen. Meine Eltern, alle Freunde, alle Verwandte, alle, die da waren, um meine Geburt zu feiern, wurden abtransportiert. Wie Vieh wurden sie in einen Transporter gepfercht. So. Iman zeigt auf einen gelben Pickup auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, die ganze Ladefläche voll mit Schafen. Sie nahmen den Körper meiner Mutter lebend mit und brachten ihn tot zurück. Imans Stimme bricht weg. Sie schluckt. Eines Tages werden sie die offenen Schulden in meinem Herzen bezahlen. Die Heftigkeit ihrer Worte macht mich stumm. Ich möchte etwas Tröstendes sagen, aber die Buchstaben wollen nicht aus meinem Mund herauskommen, als trauten sie sich nicht über die Schwelle. Als blieben sie mit ihrem ganzen Gewicht wie Felsbrocken auf meiner Zunge liegen. Soll ich einen bestimmten Weg raus aus Teheran fahren oder den schnellsten? Soll ich über den Ferdowsi Square fahren? Ich liebe den Ferdowsi Square, schließt Iman fast nahtlos an und fragt, ob ich weiß, wer Ferdowsi ist. Ich nicke. Iman sagt, ich solle bitte immer sofort sagen, wenn ich etwas nicht weiß. Dafür ist sie schließlich da. Elahe habe ihr gesagt, ich bin zum 1. Mal in Iran. Stimmt das? Ja, das stimmt. Dafür sprechen Sie ziemlich gut, Farsi. Bitte sag du zu mir, und du sprichst gut Englisch. Warst du mal in England? Oder hast du das in der Schule gelernt? In der Schule? You're kidding. Wir werden hier von gehirngewaschenen Betschwestern unterrichtet, die uns zu guten Islamistinnen erziehen sollen. Mädchen dürfen nur von Frauen unterrichtet werden, was ja an sich nicht schlecht ist, wenn es qualifizierte Lehrerinnen wären. Aber an den meisten Schulen lehren nur diese Aunt Lydias. Total Handmaid's Tale. Das Einzige, was wir in der Schule lernen, ist, dass Jungs Mädchen überlegen sind. Und damit wir das auch ja nicht vergessen, lernen wir das gleich in 2 Sprachen. In Farsi und in Arabisch. Die iranische Schule ist nur gut, wenn du dich für Naturwissenschaften interessierst. Mathematik können sie nicht manipulieren. 1 + 1 ergibt immer 2. Alle anderen Fächer sind total zensiert. Kunst, Geschichte, alles, was den Ayatollahs nicht passt, wird schwarz übermalt oder einfach umgeschrieben. Fremdsprachen lernen wir gleich dreimal nicht. Englisch habe ich durchs Hören gelernt, Musik hören, Filme hören. Seitdem ich bei Elahe im Buchladen arbeite und sie mir erlaubt, Bücher zu leihen, lerne ich es jetzt auch zu lesen und bringe mir selbst das Alphabet bei. Ich habe Farsi auch nur durch Hören gelernt, sage ich. Ich kann kein Farsi lesen oder schreiben, ich kann nur nachsprechen, was ich schon einmal gehört habe. Ich sehe, wie Iman meinen Blick im Rückspiegel sucht. Na dann wird dein Wortschatz auf dieser Reise wachsen. Deiner auch, verspreche ich. Wie bist du Reiseführerin geworden? Ich habe das Geschäft von meinem Vater übernommen. Schon mein Urgroßvater war Fremdenführer. Iman erzählt, deshalb studiere sie Geschichte. Ihr Vater war besessen von Geschichte. Er habe ihr beigebracht, dass jede historische Episode ebenso von Menschen erzählt und aufgeschrieben wurde wie jede mythologische. Er glaubte genauso an die Existenz der griechischen Götter und Göttinnen wie an die realer Könige und Königinnen. Ich werde abgelenkt von einem roten Fluss, der uns den Rinnstein entlang entgegenfließt. Als ich dem Fluss mit den Augen folge, sehe ich erst einen Mann in Gummistiefeln, der mit Besen und Eimern voller Wasser den roten Fluss wegwäscht, bevor mein Blick auf ein Dutzend gehäutete und geköpfte Kadaver fällt, die an Fleischerhaken an einem Stahlgerüst über dem roten Fluss hängen. »Was ist das?«, frage ich. Ich mag kaum hinschauen und kann doch nicht wegschauen. Und obwohl die Autofenster geschlossen sind, muss ich fast würgen von dem Gestank. »Das sind Hammel«, sagt Iman trocken. »Frisch geschlachtet, die hängen hier zum Ausbluten. Die werden im Morgengrauen geköpft und gehäutet und...« »Schon gut«, unterbreche ich Iman. »Ich muss das nicht so genau wissen.« »Isst du kein Fleisch?«, fragt Iman. »Doch«, sage ich kleinlaut und schäme mich für meine Ignoranz. »Okay, erklär's mir. Wie werden die Tiere hier geschlachtet?« »Zwei halten das Tier, ein dritter schlägt ihm den Kopf ab. Sofort wird es zum Ausbluten mit den Hinterbeinen an die Fleischerhaken gehängt.« Immer noch spüre ich den Würgereiz. Glücklicherweise sind wir schon weitergefahren und ich muss die Hammel und den roten Fluss nicht mehr sehen. Und das alles auf offener Straße mitten im Stadtverkehr? Das Schlachten passiert im Morgengrauen. Was du jetzt siehst, ist der Fleischmarkt. Die hängen hier für die Kunden. Ich werde nie wieder Fleisch essen, sage ich verstört. Bis zum nächsten Cello Kebab, sagt Roja trocken. Teheran liegt hinter uns. Iman lenkt Daktari sanft über die Landstraße. Ich versuche immer noch, die Bilder der ausblutenden Tiere loszuwerden. Ich lege meinen Mantel ab und lasse mein Kopftuch über die Schultern fallen. Ich kurbele das Fenster herunter, um etwas frische Luft hereinzulassen und fahre mir durch die Haare, bis sie im Fahrtwind fliegen. Die Luft ist warm. Die Landschaft verwandelt sich mehr und mehr in ein Bild wie aus meinen persischen Märchenbüchern. Der Asphalt ist zu schokoladenfarbenem Sand geworden. Statt der Häuser breiten sich jetzt Blumenwiesen aus. Der Elburz rückt so nahe, dass ich die Konturen der Gebirgsketten erkenne. Schafe weiden. Wir fahren an Eseln vorbei und an Ziegen. Noch mehr Sand, Schokolade, Feuer, Butter. Noch mehr Esel und Ziegen und Schafe. Kinder laufen barfuß einem Karren hinterher. Der Karren ist mit Wassermelonen beladen. Ich versuche aus dem Fenster heraus, die Fußspuren der Kinder im Sand zu zählen. Ich erinnere mich an kein einziges persisches Märchen oder eine persische Fabel, die mir meine Großmutter erzählt hat, in der nicht Ziege, Schaf oder Esel vorkamen. Es gab auch immer einen Karren, wenn nicht mit Wassermelonen beladen, dann mit Kürbissen, Granatäpfeln, Pistazien, Rosen. Und natürlich ging es auch immer um ein hübsches Mädchen und ihre Sehnsucht. Mal sehnte sich das Mädchen nach Liebe, mal nach Freiheit. Ich schaue auf Imans rasierten Hinterkopf und denke, das ist ihre Freiheit. Ich drehe mich zu Roja, die in ihrer Handtasche nach etwas sucht, bis sie ein erleichtertes Ja, Ali ausstößt und frage mich, wieso Roja ihre Freiheit in die Fänge der Katze legte. Roja? Roja legt ihre Handtasche weg und schaut mich an. Wieso seid ihr eigentlich nach eurer Hochzeit nach Iran gezogen? Ich hatte immer Sehnsucht nach Iran, sagt Roja, ohne lange zu überlegen. Mich hat nie losgelassen, dass ich hier geboren bin, mein Geburtsland aber nicht kenne. Aus Rojas Gesicht strömt so viel Wärme und Traurigkeit gleichzeitig, dass ich nach ihrer Hand greife. Roja drückt meine Hand. Vielleicht habe ich auch deshalb einen Iraner geheiratet. Wenn ich mich weniger iranisch gefühlt hätte, hätte ich vielleicht einen anderen Menschen geheiratet und wäre nie hierher gekommen. Rojas Blick schweift ab. Sie zieht ihre Hand zurück und legt sie in ihren Schoß, als könnte sie dort eine Antwort herausschöpfen. Ich kann sehen, dass sie nachdenkt. Als Roja wieder zu mir schaut, sagt sie, schon irre, dass jede Entscheidung, die man im Leben trifft, einen Faden nach sich zieht, der sich mit der Zeit zu einem Bild zusammenspinnt. Obwohl Iran immer ein Sehnsuchtsort für mich war, habe ich erst, als Amir und ich in Teheran landeten, gespürt, dass ein Teil von mir immer hier geblieben war. Ich denke, so geht es vielen Iranerinnen und Iranern meiner Generation. Und auch den Jüngeren, auch deiner Generation, die durch die Revolution in die ganze Welt verstreut wurde. Was verstreut wurde, sind die Blüten. Selbst wenn wir von unseren Wurzeln abgeschnitten wurden, die Wurzeln leben weiter. Und meine Wurzeln stecken eben in dieser Erde. Roja blickt in ihren Schoß. Ich sehe sie an. Roja sieht anders aus. Sie hat auf einmal ein Gesicht, das ich nicht wiedererkenne, als hätte ihre Antwort auf meine Frage ihre Gesichtszüge verändert. Es ist ein anderes Gesicht, ein neues, eines, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Es ist ungeschützt. Roja dreht sich zu mir und sieht mich durchdringend an. Ich sehe mich in ihren Pupillen. Mardomake Cheshm heißt Pupille auf Persisch. Augenmenschheit. Als ob sich im Auge die ganze Menschheit abbildet. Während ich versuche, Rojas Gedanken an dem Ausdruck ihrer Augenmenschheit abzulesen, kann ich ihr Verlangen spüren, ihre Erwartung. Ich weiß nur nicht, ob sie von mir erwartet, mit dem Nachbohren aufzuhören oder von Iran damit aufzuhören, gleichzeitig so schön und so brutal zu sein. »Was denkst du?« fragt Roja. »Ich suche Antworten. Ich liebe es hier, aber ich könnte hier nie leben. Ich würde meinen Verstand verlieren, ich würde mich verlieren. Wie kannst du hier leben? In diesem Land ist es ein unmöglicher Luxus, die Verhältnisse in Frage zu stellen. Nicht einmal ein überflüssiger Luxus, sondern eine unmögliche Zugabe. Wie ein sechster Finger.« Roja lacht ihren Satz weg. Ich schaue sie schweigend an. Ein persisches Sprichwort sagt, die Welt ist ein Pfau und Iran sein Schweif. Roja malt mit ihren Händen ein Rad in die Luft. Mir fehlen die Worte. Keines fällt mir ein, das trifft, was ich empfinde, was ich ihr als Antwort geben könnte. Ich möchte ein schöneres Wort als schön, ein traurigeres Wort als traurig, ein tieferes Wort als tief. Seit ich in Iran bin, spüre ich, dass ich nicht wusste, wie tief ich verwundet war. Ich denke an die berühmte Zeile von Saadi, der Besucher vergisst sein Heimatland. Ich habe die Zeile so oft gehört, ich mochte sie immer, ihre Traurigkeit, ihre Schönheit. Jetzt bin ich die Zeile, denke ich. Die Besucherin vergisst ihr Heimatland, oder sollte ich besser sagen, wechselt ihr Heimatland? Mir fallen Goethes Verse ein. Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen, sage ich. Sinnig, zwischen beiden Welten sich zu wiegen, lasse ich gelten. Also, zwischen Ost und Westen sich bewegen, sei es zum Besten. Das hast du schön aufgesagt, sagt Roja.
Pega Feridoni mit der 7. von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die ganze Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Vor dem Landgericht Innsbruck beginnt heute der erste Prozess gegen René Benko. In dem Verfahren geht es um zwei Zahlungen, die der Gründer des insolventen Immobilienkonzerns Signa verbotenerweise geleistet haben soll. Aus Wien, David Freches.
Beide Zahlungen sollen in einer Phase passiert sein, in der sich die finanziellen Schwierigkeiten längst abzeichneten und die Pleite laut Fachleuten nur noch eine Frage der Zeit gewesen sein dürfte. Das Gericht hat eine Handvoll Zeugen geladen, auch Benkos Tochter und seine Mutter. Das Urteil soll es bereits am Mittwoch geben. René Benko selbst beteuert seine Unschuld. Bis zu einer etwaigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Unabhängig davon dürfte das Verfahren in Innsbruck der Startschuss für eine ganze Reihe an Prozessen Prozessen sein. Im Zusammenhang mit dem Konkurs des Immobilien- und Handelsriesen Signer laufen rund ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen René Benko und Signer-Verantwortliche. Die Signer-Pleite gilt als die größte in der